HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
Mensch ist Mensch und ist egal, ob jemand Geld hat oder nicht. Ob das jetzt 500 Leute sind oder auch nur zwei Personen. Jeder Mensch hat einen würdigen Abschied verdient.
Also es gibt gar keine Urne in dem Sinne, nur die Kapsel. Die Kapsel ist einfach eine Konservendose in Schwarz mit zwei Strippen dran.
Einmal hatte ich sogar in der Frankfurter Trauerhalle auf dem Hauptfriedhof eine Trauerfeier ohne irgendeinen Besucher.
Die Toten zu bestatten ist ein Werk der Barmherzigkeit. Ja, wir sind hier zusammen, um uns von Stefan zu verabschieden. Am 3. Dezember 1950 in Rumänien geboren und gestorben am 3. November in Mainz. 67 Jahre alt, Staatsangehörigkeit Rumäne.
Der Waldfriedhof in Mainz-Mombach. Günter Götz ist katholischer Theologe und begleitet Menschen wie Stefan, die einsam und arm sterben, auf ihrem letzten Weg.
Es ist gut, dass Sie, diese kleine Trauergemeinde, hier sind, obwohl niemand von uns den Verstorbenen kannte. Vom Verstorbenen weiß ich nicht mehr als die Lebensdaten, die ich eben genannt habe.
Vor dem kleinen Loch für die Urne stehen einige Christinnen und Christen, die Günter Götz gewonnen hat, um jene Menschen zu verabschieden, die offenbar keiner vermisst.
Diese Erde ist uns nur als Heimat auf Zeit gegeben, ob in Rumänien oder in Deutschland. Wir sind Pilger auf dem Weg zu einer unverlierbaren Heimat. Das ist meine Hoffnung auch für diesen Verstorbenen. In der Bibel ist diese Hoffnung so ausgedrückt: Unsere Heimat ist im Himmel.
Günter Götz streut Erde auf die Urne.
Aus der Erde bist du genommen. Und zur Erde kehrst du zurück, wie in den bergenden Schoß einer Mutter. Übergeben wir das, was sterblich ist, der Erde, und entlassen wir das, was unsterblich diesen Verstorbenen ausmacht, in die Weite der Ewigkeit.
Um die Menschen, die allein und arm sterben und einer Kirche angehören, kümmern sich die zuständigen Geistlichen. Und jene einsamen Toten in Mainz, die in keiner Kirche gemeldet waren, begleiten Günter Götz, ein ehemaliger katholischer Priester, und der katholische Diakon Chris Jones auf ihrem letzten Weg zum Grab und sorgen so dafür, dass sie eine würdige Trauerfeier bekommen. Ein bundesweit in dieser Form einmaliges Projekt. Günter Götz über seine Motivation.
Ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch von seiner Geburt an eine einmalige Würde hat, die ihm nicht genommen werden kann. Und diese Würde geht nicht nur bis zum Tod, sondern auch über den Tod hinaus. Und eine menschenwürdige Form der Beisetzung ist einfach für uns eine Pflicht oder es ist eine Ehre. Es ist, ja. Und die zweite Motivation ist auch bei mir eine christliche. Die Toten zu bestatten, ist ein Werk der Barmherzigkeit.
Und der 69-jährige Chris Jones, nebenbei ein Bluesmusiker, ergänzt:
Ich empfinde das schon als eine Gratwanderung, weil ich ja nichts überstülpen will. Lieber wäre es mir, ich könnte fröhlich drauf los aus der Bibel lesen und sowas machen. Aber das geht in dem Fall nicht. Und ich rette mich halt auch dann gerne in Musik.
Mein Gottesbild ist nicht gebunden an eine konfessionelle oder bestimmte Religion zugehörige Form, sondern meine Vorstellung von Gott ist die, dass er, sie, jemand ist oder auch niemand ist, der sich jedem Menschen voller Liebe zuwendet und unabhängig von jeglicher Konfession oder Religion.
Auch wenn ich ja nicht amtlich jetzt für Menschen Psalmen beten sollte und Vater Unser und Segen und das ganze Rituale der Kirche abfeiere, weil sie ja ohne Bekenntnis waren, ist mir das doch ein Anliegen, das zu verknüpfen mit einem barmherzigen Gott, der uns alle mag.
Chris Jones und Günter Götz stehen vor der Trauerhalle, als ein Mitarbeiter des Friedhofs vorbeikommt.
Da ist der Herr, der uns oft begleitet. Moin, moin.
Hallo.
Wir sind wieder im Namen des Herrn unterwegs.
Gut, freut mich. Alles gut soweit.
Zusammen mit einem Kollegen ist Nelson Karikari dafür zuständig, bei den Bestattungen die Urne von der Kapelle zum Grab zu tragen und in dem Erdloch zu versenken.
Das ist dann meine Aufgabe. Ob das jetzt 500 Leute sind oder auch nur zwei Personen, jeder Mensch hat einen würdigen Abschied verdient. So ist das. Ich bin, ich sage immer, der Manager der Toten. Ja, wenn man es so nehmen kann, bin ich dann der Manager der Toten und am Ende mache ich die Urnenlöcher auf und bringe dann die Urnen dann auch zu Grab.
Der Friedhofsmitarbeiter kommt gerade von einer Beisetzung zurück. Rund 40 Trauergäste standen am Grab. Aber er gehe auch den letzten Weg jener Verstorbenen mit, bei denen keiner zur Bestattung gekommen sei, sagt der aus Ghana stammende Nelson Karikari.
Mensch ist Mensch und ist egal, ob jemand Geld hat oder nicht. Heute Morgen war ich sogar alleine, war ich völlig alleine. Aber da geht es genauso wie bei allen anderen Beisetzungen. Da wird die Glocke angemacht und ich gehe mit der Urne ganz normal den Weg.
Es sind keineswegs nur Wohnungslose oder Hartz-IV-Empfänger, deren sterbliche Reste ohne Trauergäste in die Erde gelassen werden.
Es ist halt so, durch die Globalisierung und manche Menschen wollen auch die Anonymität, kommt es jetzt häufiger vor. Ja.
Aber Günther Götz und Chris Jones haben oft mit Menschen zu tun, die in Armut und Wohnungslosigkeit gelebt haben.
Und dann gab es diese ganz besondere Trauerfeier von dem Jörg. Das war ein stadtbekannter Wohnungsloser, der vor einem bestimmten Supermarkt in der Innenstadt ganz freundlich mit den Menschen kommunizierte. Und da hat sich fast so wie so ein kleiner Helferkreis etabliert. Und die haben gesammelt, dass wir die Halle auch anmieten konnten. Und das waren 30, 40 Leute, wenn es langt. Das war ein e.V. für den Jörg.
Jörg hatte zwar keine Angehörigen, die eine Bestattungsfeier ausrichten konnten, aber er hatte viele Bekannte, die sich auch nach seinem Tod um ihn kümmerten. Mittlerweile gibt es in einigen Städten Initiativen, die sich um das Gedenken an verstorbene Obdachlose kümmern. So auch in Hannover. Zumindest einmal im Jahr nimmt in der niedersächsischen Landeshauptstadt eine ungewöhnliche Gemeinde Abschied. Hinterm Hauptbahnhof haben sich diesmal rund 70 Menschen versammelt, um in einer ökumenischen Andacht an die im vergangenen Jahr verstorbenen Obdachlosen zu erinnern. Verstorbene, deren Urne oft ohne Hinterbliebene in einem namenlosen Grab beigesetzt wird.
Halleluja, Halleluja.
Ein kleiner Obdachlosenchor stimmt ein eher trauriges Halleluja an. So traurig wie das Ambiente der Andacht. Hinter den Gleisen, unter der Schnellstraße, umgeben von Betonwänden. Der evangelische Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes hält eine kurze Predigt.
Wir dürfen all das, was uns beschäftigt, was uns ausmacht, Gott vor die Füße werfen. Machen wir das ruhig, machen wir das gleich, wenn wir Namen lesen. Und seien wir ganz gewiss, wir alle haben eine Sehnsucht nach einem lieben Menschen, der für uns da ist. Wir haben eine Sehnsucht und wir haben auch einen Frust, wenn wir an die eigenen Eltern denken, die vielleicht nicht so da waren.
Neben Müller-Brandes sind auf dem Boden violette Tücher in Form eines Kreuzes ausgebreitet. Darauf stehen Kerzen. Den Menschen, die den Pfarrer umringen, sieht man das Leben auf der Straße an.
Und wir haben auch eine Sehnsucht, dass es irgendwann besser wird, wenn wir nicht mehr sind auf dieser Welt. Und diese Sehnsucht, der lasst uns jetzt Raum geben, wenn wir gleich die Namen derer verlesen. 72 Menschen, doppelt so viel als im letzten Jahr. Und ihrer wollen wir gedenken, wenn wir jetzt ihre Namen lesen. Mike Gaschler, Thorsten Peters, Darius Stulekiewicz.
Rainer Müller-Brandes und der katholische Propst Christian Wirz lesen die Namen von 73 Verstorbenen vor.
Heiko Bebensee, Robert Dietschik.
Wir Menschen haben alle eine Würde. Nicht nur ein Wert, sondern eine Würde. Und das verbindet uns miteinander,
sagt Christian Wirz.
Und die Menschen, die hier auf der Straße sterben, haben nicht weniger Würde als Menschen, die viel Geld haben und eine gute Beerdigung sich leisten können. Und wir wollten diese Möglichkeit geben, an diese Menschen zu denken und sie vor allen Dingen auch im Gebet vor Gott zu bringen. Denn vor Gott sind sie so wertvoll wie jeder andere.
In München ist man schon einen Schritt weiter. Hier gedenkt man nicht nur einmal im Jahr der verstorbenen Wohnungslosen. BIS heißt die Münchner Straßenzeitung, die von wohnungslosen Menschen verkauft wird. Menschen, die normalerweise nach ihrem Tod anonym und ohne Trauerfeier beerdigt werden. Bei BIS ist das anders. Durch die Unterstützung einer Spenderin haben die Zeitungsverkäufer eine Sterbeversicherung. Karin Lohr ist Geschäftsführerin von BIS.
Wenn jemand stirbt, ein angestellter Verkäufer hier von BIS, dann tritt der Versicherungsfall ein und die Versicherung übernimmt dann all die Kosten, die damit verbunden sind. Also einmal die Begräbniskosten, dann auch die Kosten für die Grabstelle, für den Grabstein.
Zugleich organisiert der Obdachlosenverein eine würdige Bestattung unter anderem mit Musik, die sich der Wohnungslose manchmal vorher schon ausgesucht hat.
Wir organisieren eine würdige Bestattung mit Musik und mit Blumen, mit den früheren Kollegen und Freunden, die da sind und vielleicht auch nochmal Familie, wenn es einen Kontakt gibt. Das ist auch für die ganz gut. Leser von demjenigen Verkäufer, die viele Jahre bei dem die Zeitung gekauft haben. Und das sind manchmal 20, 30, 40 Personen, die da kommen.
Diese verstorbenen Obdachlosen erhalten ein eigenes Grab mit einem Stein.
Also ich bin sicher, dass von den Leuten, die da bestattet sind, da Freunde oder jetzt auch andere Verkäufer da mal vorbeigehen und da mal eine Kerze hinstellen, sei es am Geburtstag oder bei anderer Gelegenheit. Also ich denke schon, dass das total wichtig ist, da zu wissen, wenn jemand sagt, da weiß ich, da werde ich mal am Schluss liegen, in diesem Grab am Ostfriedhof hier in München.
Eine würdige Bestattung ist oft eine Frage des Geldes. Vom Totenhemd über den Sarg oder die Urne bis hin zur Friedhofskapelle, zum Blumenschmuck, Grab oder Grabstein, alles kostet Geld. Der evangelische Theologe Rainer Sörries war mehr als 20 Jahre Direktor des Museums für Sepulkralkultur in Kassel.
Ich habe verschiedentlich den Vorschlag gemacht, dass eigentlich gerade dafür auf den kirchlichen Friedhöfen, also fast 50% aller Friedhöfe in Deutschland sind in kirchlicher Trägerschaft, dass man auf diesen Friedhöfen tatsächlich Grabstellen für wenig Bemittelte, für Obdachlose seitens der Kirche kostenlos bereitstellt.
Doch Sörries weiß natürlich, dass auch kirchliche Friedhöfe unter wirtschaftlichem Druck stehen.
Wenn man in die Zeit der Weimarer Republik zurückgeht, hatte sich beispielsweise Sachsen damals entschlossen, sämtliche Beerdigungen kostenfrei zu stellen. Also damals aus dem Bewusstsein heraus, dass Beerdigungen eben tatsächlich teure Angelegenheiten sind und man damals im Zeichen der Wirtschaftskrise die Bevölkerung von solchen Kosten entlasten wollte. Das heißt, eine kostenfreie Bestattung seitens der Kommunen wäre keine absolut neue Erfindung oder Novität, sondern der Blick in die Geschichte zeigt, dass es das früher auch schon gab.
Einen Gedanken, den der heutige Leiter des Kasseler Museums, Dirk Pörschmann, aufgreift.
Warum muss denn überhaupt Geld dafür bezahlt werden, dass meine Leiche oder meine Asche an irgendeinem Ort beigesetzt wird? Wieso haben wir als Bürger und Bürgerinnen dieses Landes nicht sozusagen ein Anrecht auf eine Stelle, auf ein Grab, wo wir beigesetzt werden? Dass man da vielleicht auch mal in die Richtung denkt, wie das in manchen Kommunen in der Schweiz der Fall ist. Du hast ein Anrecht auf ein Grab innerhalb deiner Gemeinde und wirst da kostenlos unter die Erde gebracht. Fände ich wichtig, dass wir als Gesellschaft gerade jetzt, wo wir diese Pandemie erleben, wäre es doch mal auch sinnvoll und gut darüber nachzudenken, wie wir eigentlich mit unseren Toten tatsächlich auch umgehen wollen.
Auch Silke Alves Christe hat oft mit dem Tod zu tun. Sie ist Pfarrerin in der Dreikönigsgemeinde in Frankfurt-Sachsenhausen. Wie fast alle Gemeindepfarrerinnen und Pfarrer hat auch sie jedes Jahr einige Beisetzungen, bei denen außer dem Totengräber kein Mensch kommt.
Einmal hatte ich sogar in der Frankfurter Trauerhalle auf dem Hauptfriedhof eine Trauerfeier ohne irgendeinen Besucher. Das war eine alte Dame, die keine Angehörigen hatte und alles genau geregelt hatte, bis zu den Orgelstücken, die gespielt werden sollten. Aber sie ist dann so alt geworden, dass niemand mehr kommen konnte. Und da in der Trauerhalle allein zu sprechen, zu beten, das hat mir die Stimme verschlagen. Da konnte ich einfach nicht mehr weiter und habe so gespürt, warum muss ich da eigentlich alleine sein? Ich bin doch Pfarrerin einer Kirchengemeinde mit vielen engagierten Ehrenamtlichen. Sicher finden sich da doch einige, die bereit wären, mich und meine Kollegen bei solchen Wegen zu begleiten.
Daraufhin hat sie im Gemeindebrief einen Aufruf gestartet und rund 15 Gemeindemitglieder haben sich gemeldet, bei diesen einsamen Beisetzungen mitzugehen.
Wer es einrichten kann, kommt dann dazu. Manche mit einem Blumenstrauß oder sogar einem kleinen Gesteck, aber alle einfach mit diesem Wunsch, es soll niemand aus unserer Gemeinde ohne jede Begleitung beerdigt werden.
Die meisten dieser einsam Verstorbenen hatten nicht viel Geld, aber...
Ich hatte auch schon mal eine Frau, die in einem ziemlich teuren Altersheim wohnte. Da war einfach die familiäre Situation so schwierig. Nein, das kann auch reichere Leute treffen. Es ist keine Frage des Geldes, sondern der bestehenden Beziehungen. Also in dem Fall war das jetzt ein Sohn, der drogenabhängig war, und dadurch ist alles Mögliche an Beziehungen auch zerstört worden. Das kann auch reichere Leute treffen. Es ist keine Frage des Geldes, sondern der bestehenden Beziehungen.
Wenn Menschen mittellos und offenbar ohne Angehörige sterben, dann muss die Stadt für die Bestattungskosten aufkommen.
Wenn das Ordnungsamt der Stadt Frankfurt die Bestattung dann bezahlen muss, dann bemühen die sich natürlich sehr, Verwandte zu finden und schreiben die Heimatgemeinde an oder frühere Wohnsitzgemeinden und versuchen, glaube ich, über die Standesämter da noch Verwandte zu finden. Oft sind solche Beerdigungen übrigens erst ein halbes Jahr oder ein Jahr nach dem Tod. So lange wird das oft versucht.
Die meisten dieser Verstorbenen werden kremiert und in einer Urne bestattet. Das ist die kostengünstigste Variante. Aber es gibt auch zum Beispiel aus religiösen Gründen Ausnahmen.
Also ich hatte mal bei einer solchen einsamen Beerdigung einen Sarg vor mir. Darauf stand so ein Zettel: Erde sozial. Das heißt Erdbestattung und Sozialbegräbnis. Da war das dann ganz deutlich. Sonst merkt man es eben daran, dass jeglicher Schmuck fehlt. Da ist dann alles ganz kahl.
Immer häufiger bestatten Pfarrerinnen und Pfarrer Menschen, die einsam und arm verstorben sind, sagt die evangelische Theologin Carmen Berger-Zell.
Also ein Grundproblem ist, dass die Armut zugenommen hat. Viele Menschen können sich ihre Bestattung irgendwie nicht mehr leisten. Bis in den 80er Jahren, da war es ja so, irgendwie, dass die Krankenkassen ja Sterbegeld bezahlt haben. Und das ist dann weggefallen in verschiedenen Abstufungen. Es wurde dann erst gekürzt und bis es dann gar kein Sterbegeld mehr gab. Und seitdem können wir also auch feststellen, dass die Menschen mit geringem Einkommen sich auch ihre Bestattung auch nicht mehr leisten können.
Carmen Berger-Zell ist als Referentin der Diakonie Hessen unter anderem zuständig für Hospizarbeit und Sterbebegleitung.
Unsere Bestattungskultur ist ein Spiegel in unserer Gesellschaft. Also wie gehen wir miteinander um? Sind wir solidarisch miteinander? Verstehen wir uns überhaupt noch als Solidargemeinschaft? Davon hängt das irgendwie sehr ab, wie wir mit unseren Toten dann auch umgehen.
Das gilt eben auch für die Kommunen, die sich um jene Menschen kümmern müssen, die keine bestattungspflichtigen Angehörigen haben.
Die billigste Variante ist die Einäscherung in einem ostdeutschen bzw. osteuropäischen Land. Das geschieht dann auch so, dass die Leichname gesammelt werden und in einem Sammeltransport dann zu dem jeweiligen Krematorium gebracht werden. Also da können Sie also auch schon für 80 Euro eine Bestattung auch bekommen.
Ja, mein Name ist Bautz. Ich arbeite bei der örtlichen Ordnungsbehörde der Stadt Mainz und bin dort für die ordnungsbehördlichen Bestattungen zuständig.
Das Büro von Jennifer Bautz ist im neuen Gebäude des Wirtschaftsbetriebs Mainz, direkt neben dem städtischen Klärwerk.
Ordnungsbehördliche Bestattung heißt jetzt konkret, dass die Behörde selbst die Bestattung vornehmen würde, zum Beispiel, wenn es keine bestattungspflichtigen Angehörigen gibt oder auch, wenn es bestattungspflichtige Angehörige gibt, die sich aber nicht um die Bestattung kümmern möchten. Also die zum Beispiel jahrelang keinen Kontakt zu ihren Familienangehörigen hatten oder familiäre Zerwürfnisse bestanden haben und die dann einfach sagen, nee, also da ist das emotionale Verwürfnis zu groß, da einen Bestatter zu beauftragen, und die sich dann im Prinzip dann auch weigern.
Jennifer Bautz bekommt meist zunächst einen Anruf aus einem Altenheim, einem Krankenhaus von Nachbarn oder auch der Polizei, wenn der oder die Verstorbene offenbar keine Angehörigen hatte.
Im Rahmen von Recherchearbeiten bei Standes- oder Einwohnermeldeämtern werden halt verschiedene Auszüge von den Verstorbenen angefordert. Und dann schaut man eben nach, gibt es einen Ehepartner, gibt es Kinder, gibt es Geschwister. Dementsprechend werden dann die Angehörigen kontaktiert.
Die Reaktionen dieser Angehörigen sind oft sehr emotional.
Viele sind erstmal geschockt. Wenn sie jahrelang keinen Kontakt zu den Angehörigen gehabt haben, gehen viele, sage ich mal, in eine Ablehnhaltung und wollen eigentlich mit der ganzen Sache nichts zu tun haben und lehnen es halt dann komplett ab. Viele erzählen dann auch, also dass zum Beispiel seit dem zum Vater oder zur Mutter 30 Jahre kein Kontakt bestanden hat. Oder viele erfahren auch zum ersten Mal, dass überhaupt sie einen Bruder und eine Schwester haben, wenn vielleicht der Vater oder die Mutter halt nochmal geheiratet hat und da da auch kein Kontakt mehr bestanden hat und die dann im Prinzip durch mich erfahren, ja, ich habe einen Bruder, ich habe eine Schwester. Ja.
Die Verstorbenen, deren Beisetzung von der Stadtverwaltung angeordnet wird, die aber keiner Konfession angehören, landen dann bei Günther Götz und Chris Jones. Jennifer Bautz informiert die beiden, um eine würdige Beisetzung zu gewährleisten.
Zunächst mal wissen wir nur das Geburtsdatum und das Sterbedatum und vielleicht noch einen Familienstand, ledig oder verheiratet oder geschieden. Und den letzten Wohnsitz, der wird auch noch mit angegeben. Das ist die ganze Information, die von der Stadt kommt.
In Gesprächen mit früheren Nachbarn, mit Betreuungs- oder Pflegekräften, manchmal auch mit Polizisten, versuchen die beiden Geistlichen, etwas über das Leben der Verstorbenen zu erfahren. Chris Jones erinnert sich an einen Fall.
Da war ein alter griechischer Herr verstorben, ganz anonym in einem riesen Wohnhaus in Marienborn. Und die Polizei musste die Wohnung aufbrechen nach Monaten. Also diese ganze schreckliche Szene, die man so sich dann ausmalen kann. Aber der Polizist hat mir dann anschließend ganz viel erzählt über diese Wohnung. Da waren Bücher, ein Lesetisch mit einer Leselampe, da waren Gewürze. Also der hat mir das so beschrieben, dass ich diesen alten griechischen Herrn richtig ins Herz geschlossen hatte und wunderbar was sagen konnte.
Ich habe das schon erlebt, dass es hieß, es kommt niemand. Und dann waren auf einmal doch Menschen da. Und ich habe dann zu diesen Anwesenden gesagt, Sie kennen den Verstorbenen, ich kenne ihn nicht. Wollen Sie ein paar Worte zu seiner Person, zu seiner Lebensgeschichte sagen? Dann machen die das. Die Menschen können dann aus ihrer eigenen Erfahrung etwas erzählen.
Chris Jones hat als katholischer Diakon auch schon viele ganz normale Beerdigungen gefeiert.
Also bei den klassisch-katholischen Beerdigungen, da kann man auf eine sehr bürgerliche Vita zurückschauen und beschreibt vielleicht erstmal Elternhaus, dann Beruf, Vereine. Also das ist alles ein richtig stabiles Korsett, wenn man so will, im Vergleich zu diesem gar nichts. Aber ich versehe das schon mit einem Fragezeichen, weil das Bürgerliche ist ja nur eine Möglichkeit des Lebens. Und dieses im Leben etwas erreicht haben und etabliert sein, ist ja nur letzten Endes doch kein Verdienst im Himmel. Wer weiß, was da alles hinter den Kulissen war.
Günther Götz nennt einen weiteren Unterschied.
Es gibt keine Erwartungen, das muss eine ganz tolle Feier werden, sondern ich empfinde das eher so, als am Ursprung zu sein. Das heißt, ein Mensch wird geboren und ein Mensch stirbt. Das Leben dazwischen geht zu Ende und dann kommt ein Abschied. Und es ist gut, dass jedem Menschen dieser Abschied gewährt wird und dass im Abschied auch nochmal das ganze Leben gewürdigt wird, selbst wenn ich also keine Einzelheiten benennen kann. Wenn ich sagen kann, es war gut, dass dieser Mensch gelebt hat. Ja, es ist einfach sehr fundamental.
Und reduziert. Die Friedhofskapelle steht nicht zur Verfügung, zu teuer. Sie müsste für die Trauerfeier bezahlt werden. Kein Bestatter vor Ort, keine Blumen. Was bleibt, ist ein schlichter schwarzer Behälter, gefüllt mit rund 2,5 Kilo Asche.
Also es gibt gar keine Urne in dem Sinne, nur die Kapsel. Die Kapsel ist einfach eine Konservendose in Schwarz mit 2 Strippen dran.
Nur wenn der Tote das zu Lebzeiten ausdrücklich vermerkt hat, bezahlt das Ordnungsamt auch eine teure Erdbestattung mit Sarg. Chris Jones erinnert sich an einen säkularen Juden, der keine beisetzungspflichtigen Angehörigen mehr hatte.
Und da hat die Familie gesagt, wegen dem Holocaust gibt es bei uns keine Kremierung, ist undenkbar.
Die Glocken der Friedhofskapelle des Mainzer Waldfriedhofs erklingen bei jeder Bestattung. So lange, bis die Urne von der Trauerhalle zum Grab getragen wurde. Chris Jones geht diesen Weg so manches Mal allein. Begleitet nur von dem Totengräber, der die Urne trägt.
Der Gang ist immer eine Reflexionszeit über mein eigenes Leben. Weil man natürlich darüber nachdenkt, wie wird das mal sein? Oder was habe ich vorzuweisen oder gemacht? Und wie werden meine Kinder dann hinter mir herlaufen, wenn ich in der Kiste oder in der Urne sitze? Wird's fröhlich? Ich denke in der Zeit immer existenziellen Sachen nach.
Und vor dem namenlosen Grab steht der katholische Diakon mit seiner Gitarre und stimmt ein letztes Lied an.
How many roads must a man walk down before you will call him a man? How many seas must a white dove sail before she can sleep in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.